150 Jahre Deutscher Alpenverein.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Bergfreunde. Wieder einmal haben wir für euch den Weg ins Alpine Museum in München gefunden. Zum dritten Vortrag der Reihe Die Alpen, der gefährdete Traum. Die Vorträge sind eine Kooperation des Alpenvereins mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Diesmal geht es um das Thema Medialität und Vermarktung des Bergsports. Auf dem Podium sitzen wieder spannende Menschen, die sich beruflich und privat mit der heutigen stärkeren Inszenierung des Bergsports beschäftigen. Mit dabei sind der Kulturphilosoph Dr. Jens Badura, die Profibergsteigerin und Autorin Ines Papert, Mesi Tötschinger, Chefredakteurin von Bergwelten Online und als Moderator Michael Ruhland, der Chefredakteur der Zeitschrift Bergsteiger. Und natürlich lässt es sich auch einer nicht nehmen, alle zu begrüßen. Los geht's mit DAV-Vize Rudi Erlacher.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bergfreundinnen, sehr geehrte Frau Räuber von der Bayerischen Akademie der Wissenschaft, lieber Ludwig Bucherpfennig, unser einziger Ehrenpräsident, den wir im Alpenverein haben, liebe Friederike Kaiser, das letzte Mal warst du, glaube ich, im Urlaub. Heute bist du da. Wir freuen uns ganz besonders, hier die Hausherrin begrüßen zu dürfen. Ich selber heiße Rudi Erlacher und bin einer der 6 Vizepräsidenten vom Deutschen Alpenverein und da zuständig für Natur und Umwelt. Lieber Michael Ruhland, auch dich begrüße ich ganz herzlich. Du hast 20 Jahre bei der SZ ausgehalten, dann bist du in die Berge gestiegen, wurdest zum Chefredakteur des Bergsteiger. Michael Ruhland wird uns heute als Chef der Veranstalter sozusagen. Medialität und Vermarktung des Bergsports ist ein nicht einfaches Thema. Es ist die dritte Veranstaltung unserer Serie, die wir zum 150-jährigen Geburtstag des Deutschen Alpenvereins eingerichtet haben. Und wir haben durchaus zu den 150 Jahren uns gedacht, dass wir wissenschaftlich ambitionierte Vorträge und Diskussionen hier organisieren, damit wir so einen gewissen Balance zwischen Sportklettern, Olympia, Alpinismus hier auch sozusagen ein bisschen so in philosophischen Bereiche ausweichen. Die Alpen, der gefährdete Traum, so heißt diese Vortragsserie. Der eigentliche Arbeitstitel, der war sperriger, der hat geheißen, der Alpinismus als Projekt der Moderne. Wir wollten damit ausdrücken, dass es die Moderne ist, die das faszinierende Potenzial der Berge entbunden hat. Der Soziologe Hartmut Rosa hat am ersten Abend der Reihe in seinem Vortrag Der Ruf der Berge, eine resonanztheoretische Deutung, eindrücklich analysiert, was der Traum ist und was die Gefährdung ist. In seinem Essay über die Unverfügbarkeit bringt er die gegenläufigen Tendenzen der Moderne auf den neuralgischen Punkt. Zitiere, die Moderne ist darauf ausgerichtet, möglichst viel Welt verfügbar zu machen, um die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit unverfügbarer, aber ersehnter und erfüllter Resonanzerfahrungen zu erhöhen. Das ist sozusagen der Mehrwert der Moderne, dass er über alle Industrialisierung, alle effiziente Umgang mit der Natur gleichzeitig ein Potenzial aufmacht, das selbstzweckhaft ist, das ästhetisch ist, das die Kunst betrifft und eben auch die Bergwelt. Und die Bergwelt hat eben dieses Unverfügbare. Es ist der Blick vom heimischen Hirschberg auf den im Föhnlicht gleißenden Alpenhauptkamm. Es ist aber auch die Frage, ist dieser verlockende Tiefschneehang erlaubt oder ist er nicht erlaubt? Momente, in denen man die Unverfügbarkeit der Natur erfährt. Aber die Moderne hat eine manische Seite. Unablässig, wieder Zitat Rosa, unablässig versucht der moderne Mensch, die Welt in Reichweite zu bringen, sie ökonomisch verfügbar und technisch beherrschbar, wissenschaftlich erkennbar und politisch steuerbar und zugleich subjektiv erfahrbar zu machen. Dabei droht sie uns jedoch, stumm und fremd zu werden. Lebendigkeit entsteht aus der Akzeptanz des Unverfügbaren. Diese Unverfügbarkeit ist sozusagen eine gefährdete Ressource der Moderne. Das ist der Traum, der gefährdet ist. Und diese Unverfügbarkeit ist auch Sensation. Viele unter uns werden das Bild von Wolfgang Güllich am freien Ende des Risses durch den Überhang von Separate Reality kennen, bevor er sich elegant nach oben schwingt. Für mich ist das der Inbegriff des Sensationellen, des Stachels des Vertikalen und das Medium Bild lässt uns daran teilhaben. Aber die mediale Verbreitung des Unverfügbaren als Quelle der Sensation hat das moderne Doppelgesicht. Sie verfügt über das Unverfügbare. Sie kann die Sensation zum Verstummen bringen, wenn es zum medialen Overkill kommt. Ein früher Pionier, der der Medialität und der Vermarktung seiner Person war Alexander von Humboldt, der 1859 als 90-Jähriger im Zenit seiner Bekanntheit in Berlin gestorben ist. Er hat in seinem Leben zwei große Reisen unternommen, seine amerikanische Forschungsreise von 1799 bis 1804 und die Russland-Expedition 1829. Beide Reisen hat er dann Zeit seines Lebens mit Büchern und großartigen Abbildern in einem damals noch unbekannten medialen Feuerwerk der westlichen Welt sozusagen nahegebracht und diese Welt zum Beben gebracht, vor lauter Aufmerksamkeit und Neugier. Als Krönung seines Lebenswerks sah Humboldt den mehrbändigen Kosmos mit dem Untertitel Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Realisiert hat er das Projekt ab 1845 und der letzte Band ist 1862 herausgekommen und schon 1834 schreibt er: Ich habe den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles, was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Mose, auf den Granitfelsen, alles, was wir davon wissen, in einem Werke darzustellen und in einem Werke, das zugleich in lebendiger Sprache anregt und das Gemüt ergötzt. In der Jubiläumsausgabe zu seinem 100. Geburtstag im geschichtsträchtigen Jahr 1869, das ist nämlich auch das Gründungsjahr des Alpenvereins und der Anlass unserer Feier hier, schreibt der bekannte Geologe Bernhard von Cotta in der biografischen Einleitung im ersten Band des Kosmos: Das hervorragendste Werk Alexander von Humboldts ist unstreitig der Kosmos, in welchem er das Gesamtresultat seiner und fremder Forschungen zusammenfasst. Er arbeitete daran während der langen Zeit, die vor seinem Ende in Berlin verlebte, und welch großen Wert er dabei neben dem Inhalt auf die Schönheit der Darstellungsform legte, ergibt sich aus mehrfach bekannt gewordenen Verhandlungen mit befreundeten Gelehrten über den passendsten Ausdruck, während er gleichzeitig verschmähte, das Hilfsmittel der Illustration zu benutzen. Der geniale Nutzer der Illustration, die er wie ein Feuerwerk über Europa gebracht hat, verlässt in seinem Alterswerk die Überzeugungskraft der Bilder und verlässt sich auf das basalste Kommunikationsmittel, das wir haben, auf die Sprache. Und er wird damit noch berühmter. Wir haben sozusagen die Notbremse gegen den medialen Overkill. Er hängt über dem Fenster der Welt. Es ist unsere Fähigkeit zum sprachlichen Ausdruck. Ich finde, das ist eine beruhigende Botschaft, denn es liegt an uns, ob wir die Unverfügbarkeit der Welt mehr zu Bild oder mehr zu Worte kommen lassen. Michael Ruland, übernehmen Sie bitte die Bergpartie.
Ja, schönen Dank für die einführenden Worte und auch die freundliche Begrüßung. Ich habe jetzt die schöne Aufgabe, unsere Podiumsteilnehmer vorzustellen. Ein Wort noch, mich hat es besonders gefreut, dass Alexander von Humboldt jetzt in deinem einführenden kleinen Referat vorkam. Ich bin selber Diplom-Geograf und von daher immer sehr interessiert an dem, was Geografen, große Geografen zu sagen hatten. Wir sind hier auf das Du gestiegen, weil wir uns alle kennen. Also ich hoffe, das ist in Ordnung. In den Bergen ist das Du ja eh üblich. Zunächst mal Ines zu meiner Rechten. Wir kennen uns eigentlich, seit ich beim Bergsteiger angefangen habe, 2012. Sie war die erste Alpinistin, die ich in einem großen Interview im Bergsteiger dann haben durfte. Ich war damals bei ihr in Bayerisch Gmein. Da wissen wir schon mal, wo sie wohnt. Man darf, glaube ich, sagen und behaupten, dass Ines eine Spätzünderin in Sachen Alpinismus ist. Sie kam erst mit 19 Jahren aus Sachsen ins Berchtesgadener Land und hat dort eigentlich eine Stelle als Physiotherapeutin angefangen. Ihre darauffolgende bergsteigerische Karriere ist umso steiler, das kann man sich kaum vorstellen. Ich glaube, ihre erste Wanderung war mehr oder weniger gleich die Überschreitung vom Watzmann. Ein paar Jahre später war sie schon am Aconcagua und 2001, also das war weniger als 10 Jahre, es waren im Prinzip 7, 8 Jahre. 2001 ist sie schon im 8. Grad unterwegs gewesen und dem Jahr auch Gesamtweltcup-Siegerin im Eisklettern. Sie hat dann ein paar Mal die Weltmeisterschaften gewonnen, ein paar Mal den Gesamtweltcup. Ich möchte jetzt nicht alles ausführen, weil sonst sitzen wir hier länger. Also sie ist eine der erfolgreichsten Kletterinnen im Eis- und Mixed-Gelände. Und nachdem sie 2006 mit ihrer Wettkampfkarriere aufgehört hat, kann man nicht sagen, dass sie irgendwie sich zurückgelehnt hätte, sondern sie ist seither auf Expeditionen unterwegs, immer wieder Erstbegehungen. Ich denke, sie dürfte immer noch eine der besten Frauen am im Eis und im Mixgelände sein. Manchmal überholt sie da auch die Männer, muss man ganz ehrlich sagen, auch die sehr guten Männer. Jüngst war sie mit ihrem Lebenspartner Luka Lindic bei einer Erstbegehung in China. Sie haben es auch Lost in China genannt. Wenig später war sie dann auch in den Rocky Mountains erfolgreich mit einer Erstbegehung. Das sind alles super spannende Projekte, die sie auch in ihren Vorträgen. Ich kann nur empfehlen, ich habe den Vortrag gerade auf einer Veranstaltung gesehen, also ohne dass sie mir jetzt gesagt hat, ich soll Werbung machen, aber es ist einfach toll, was die Ines leistet. Sie hat übrigens auch einen 19-jährigen Sohn. Das alles ging mit dem Sohn, also so eine Karriere, nicht immer einfach, weil du weitgehend alleinerziehend warst, aber auch sowas kann funktionieren. Also wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Das ist eine Ehre, glaube ich.
Obwohl ich gestehen muss, ich bin eigentlich kein großer Fan von Podiumsdiskussionen, weil die in der Regel langweilig sind, langatmig. Nichts kommt raus am Schluss, viel Gerede um nichts. Aber wie ich gehört habe, der Michael macht die Gesprächsrunde, habe ich zugesagt. Und wir können uns gern fetzen, streiten.
Ja.
Ihr könnt mitdiskutieren und auch Reaktionen zeigen. Also ich glaube, es wird eine ganz spannende Runde.
Also ich denke, es wird auf jeden Fall spannend werden. Ich versuche es dann auch immer ein bisschen auf den Punkt zu bringen, falls etwas ausufern sollte. Ich komme zu Mesi Tötschinger. Sie ist seit 2016 Chefredakteurin der Online-Plattform bergwelten.com. Also viele kennen auch das Magazin Bergwelten. Bergwelten.com ist dem zugeordnet. Ihre berufliche Karriere startete sie 2002 bei dem damals größten österreichischen Nachrichtenmagazin News. Sie war dann mehrere Jahre im People Ressort tätig, ehe sie dann im Alter von 25 Jahren, also eine steile, schnelle Karriere, Chefredakteurin des damaligen Xpress wurde. Und das war ein österreichisches Jugendmagazin. 2009 wechselte die Mesi dann von Print in die Digitalwelt und übernahm die Leitung der Online-Redaktion der Verlagsgruppe News in Wien. Vor 3 Jahren hat sie dann den Verlag gewechselt und ist seither eben im Red Bull Media House. Bergwelten gehört dazu. Insofern ist sie auch stark mit den, also zumindest von dem, was sie dort zu tun hat, auch mit Marketing und Sales und dem ganzen Prozess in der Sponsorenschaft von Red Bull befasst. Sie hat jetzt jüngst auch seit April die digitale und inhaltliche Ausrichtung der Marken Servus in Stadt und Land und Terramata übernommen. Also sie ist Online-Expertin mittlerweile und das ist für uns sehr gut, weil heute soll es ja auch um die neuen Medien gehen, welche Rolle die in der Welt der Berge spielen und wie sie auch die Wahrnehmung der Berge verändern.
Vielen Dank.
Danke, schön, dass...
Ich hatte Angst, nach dir vorgestellt zu werden, aber es klingt ganz gut. Danke.
Dann komme ich zum Jens Badura. Er ist habilitierter Kulturphilosoph, lehrt Ästhetik an der Zürcher Hochschule der Künste und leitet das Bergkulturbüro sowie die Initiative Creative Alps. Er ist auch Mitglied des Sounding Boards der Alpenschutzorganisation Zipra. Die Zipra kennen sicherlich wahrscheinlich alle hier Anwesenden. Und das erwähne ich nur, weil ich es spannend finde, da sollte man mal selber im Internet schauen. Er kuratiert zusammen mit Gerold und Katja Schneider die Almende oder Almeinde, also Common Grounds in Lech. Das ist ein super spannendes Projekt. Mehr kann man sicher auf seiner Homepage oder auf der Homepage von dem Common Ground sehen. Zudem arbeitet er als Bergwanderführer für die Bergsteigerschule Watzmann in Berchtesgaden und er lebt auch im Berchtesgadener Land mit seiner Familie. Er hat 4 Kinder und einer Herde alpiner Steinschafe. Und zwar in Markt Schellenberg im Berchtesgadener Land. Es ist natürlich so, dass wir uns in der Redaktion auch immer die Frage stellen, was ist das beste Titelbild, was ist das beste Cover? Und Fakt ist, wir wissen, dass wenn wir eine völlig unbekannte Bergregion, und da reicht schon, wenn wir im Piemont was bringen, also unbekannt aus der Sicht hauptsächlich der Nordalpenbewohner, weil da ist unsere Hauptzielgruppe, bringen, dann wird das Heft unter Umständen am Markt mau verlaufen und die Verkäufe am Kiosk eher gering sein. Bringen wir aber den Watzmann, dann wissen wir im Prinzip, dass es eigentlich gar nicht schief gehen kann. Das ist nicht immer schön. Wir bemühen uns halt, dass wir dann die Geschichte, die dann dieses Bild verspricht, auch so erzählen, dass der Leser auch wirklich einen neuen Erkenntniswert hat. Und das ist journalistisch dann der Anspruch, dass wir wirklich spannende Geschichten erzählen. Aber das Bild am Cover, das muss funktionieren. Wir probieren natürlich schon immer auch was aus, aber tatsächlich, wie groß ist das Repertoire? Also gewisse Regionen, die werden immer wieder mal kommen. Und das ist etwas, wo ich jetzt die Frage und den Ball wieder an dich zurückspiele. Ist es denn so, dass wir als Menschen in dem engeren Sinne, als Bergfans, als Berggänger, als Bergmenschen, die immer wieder die gleichen Bilder brauchen zur Selbstvergewisserung? Da war ich schon. Da will ich wieder hin. Das ist wunderbar. Das ist der Watzmann. Das ist der Mont Blanc. Das ist das Matterhorn. Ich könnte jetzt die, das ist der Großglockner. Meine Frage, brauchen wir das immer zur Selbstvergewisserung oder warum funktioniert das immer wieder? Ich weiß es nämlich nicht. Deshalb würde ich gerne an einen Wissenschaftler die Frage stellen.
Selbstvergewisserung in dem Sinne, dass man im Souvenir der Wiedererkennung, im Mitgenommenen, das man in der Erinnerung hat, ein Stück weit Vertrauen darin finden kann, selber zu sein, weil man weiß, dass man da gewesen ist. Das glaube ich schon, ist im Übrigen auch das, was ich beim Selfie glaube. Das Selfie wird immer so dargestellt, da will man sich produzieren nach außen hin. Ich glaube, die Motivation beim Selfie ist viel stärker, sich in einer nicht mehr zu bewältigenden Form von Erlebnisfolgen selber zu vergewissern, dass man da war. Also das Selfie ist im Prinzip ein Proof der eigenen Existenz momentanen Gewesenheit. Und in diesem Sinne würde ich das auch beantworten. Ich glaube aber, dass das eine fatale Seite hat, an der wir arbeiten müssen. Creative Alps ist eine Initiative, die genau darauf zielt. Sagen, wir brauchen neue Narrative. Wir müssen uns eigentlich dagegen sperren und sagen, solange wir die Berge oder die Alpen mit einer Handvoll Gipfeln assoziieren, wird unsere Vorstellung von diesem Raum blockiert bleiben, wie eingesperrt bleiben. Und ich denke, es wäre wichtig für die Zukunft der Alpen, auch des Alpinismus, dass wir ein Stück weit den Blick breiten. Und dafür braucht es dann in der Tat den Mut zu anderen Bildsprachen. Und die haben möglicherweise am Anfang mal echt die Konsequenz, dass weniger verkauft wird.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was im...
Also vielleicht, was ich ja zeigen wollte jetzt auch, ist, dass diese Macht der Bilder, was sie mit einem machen, natürlich schon so ist, dass sie auch den Fokus, die Art, wie wir die Welt sehen, die Voreingestelltheit, mit der wir die Welt dann auch in ihren Einzelheiten erkennen können, ganz stark mitbestimmen. Die machen ganz schön viel. Und wir sind dieser Macht aber nicht völlig ausgeliefert, sondern wir können was daran drehen. Und ich glaube, die Berge neu sehen zu lernen, die Alpen neu sehen zu lernen, wäre durchaus etwas, das sich lohnen würde. Und da brauchen wir euch aber auch.
Absolut. Also wir haben den Mut schon auch. Nur der Watzmann ist jetzt ein Beispiel dafür gewesen, weil du es auch angesprochen hast, dass wir immer wieder mal Geschichten bringen, wo wir wissen, dass sie funktionieren, im Sinne auch vom Verkauf am Kiosk. Am liebsten hätte ich dreifach so viel Abonnenten, dann müsste ich mir die Frage nicht stellen, aber jeder Verlag, jedes Magazin muss natürlich auch die Wirtschaftlichkeit erfüllen und das ist im Printmarkt keine Neuigkeit, dass es nicht unbedingt immer einfach ist. Das, so viel dazu. Ich würde jetzt gern auch zu etwas kommen, was diese Medialität immer schon dargestellt hat im Bergsport oder in damals weniger als Sport, sondern vielleicht als große Herausforderung gesehen wurde. Also wenn man in den 1930er Jahren, wenn man in die zurückgeht, dann gab es damals eben auch Schaulustige, nenne ich sie mal, die dann von ihren Hotelterrassen auf der kleinen Scheidegg den Expeditionen oder den Seilschaften zugeschaut haben mit Fernrohren, wie sie sich in der Eiger Nordwand plagten und zum Teil auch zu Tode gekommen sind. Die Frage an Ines, heute gibt es natürlich Livestreams aus den Basislagern, es gibt Posts vom Gipfelanstieg, es gibt die Selfies vom Gipfelsieg in Anführungszeichen. Wir benutzen solche Ausdrücke eigentlich nicht, aber man findet das natürlich im Netz. Oder die Bezwingung der Berge, das ist auch nicht unsere Sprache jetzt im Magazin, aber es ist die Sprache im Netz. Ist denn im Prinzip diese Schaulust in den 30er Jahren und die heutige, ich möchte jetzt nicht sagen Voyeurismus, aber es geht ein bisschen in die Richtung, ist das gleiche Prinzip für dich oder hat sich da fundamental was verändert.
Ich glaube, das können alle bestätigen, es hat sich fundamental verändert, denn wer zur Eiger Nordwand gefahren ist, um sich das Spektakel anzuschauen, der hat sich auf die Reise gemacht, der musste sich in den Zug setzen, da hochlaufen oder aufs Fahrrad setzen, und das war eine Anstrengung, eine Mühe, und da waren keine Massen, schätze ich mal, also das waren überschaubare Mengen von Menschen, und die haben sich auch die Zeit genommen, und das, um das live mitzuerleben. Und heute ist traurigerweise der Antrieb für viele Bergsteiger, und das habe ich selbst beobachtet, einen Gipfel zu besteigen, ganz klar das Bild am Gipfel auf den sozialen Netzwerken zu kommunizieren. Und ich frage mich, wie viel, ich weiß es nicht, aber ich frage mich, wie viel Prozent von denen, die da an unserem höchsten Berg der Erde in der Warteschlange gestanden sind, wie viel sind aus dem Grund darauf gestiegen, um sich irgendwo zu posten, um den anderen zu zeigen, ich bin ein besserer Mensch. Aber in Wirklichkeit ist er gar kein besserer Mensch. In meinen Augen wäre er ein besserer Mensch, wenn er schreiben würde, was ihn das gekostet hat, wie viele Sauerstoffflaschen da hochgetragen wurden, wie viele Sherpas wurden eingesetzt, ist er mit Hubschrauber hingeflogen, rausgeflogen. All diese Dinge, diese Ehrlichkeit in den sozialen Netzwerken, finde ich, ist eine Herausforderung für die Zukunft. Und die Menschheit muss auch, die Followers, die müssen kritischer werden. Also da wird gar nicht genau geschaut, wie hat der den Weg dorthin geschafft oder so. Inzwischen kann das jeder mit dem entsprechenden Kleingeld, und diese Worte zwischen den Zeilen oder das Kleingedruckte wird gar nicht mehr wahrgenommen. Sowas gehört in die Headline, das gehört ganz klar kommuniziert. Und ich nehme mich und meine viele Kollegen aus dem Bergsportbereich da auch nicht aus. Wir müssen auch ein bisschen Vorbild sein, und nicht ein bisschen, wir müssen Vorbild sein für die Menschheit, nicht nur die Banalitäten zu posten, sondern die Dinge, wie sie wirklich waren. Mhm. Und das stimmt mich traurig zu sehen, wie oberflächlich diese Welt geworden ist. Und natürlich glauben die Menschen alles und nehmen das auch so ganz banal hin. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung.
Ich habe mit dem Louis Stitzinger, der selber geführt hat, der ist auch Alpinist und hat eine Gruppe geführt, ein Interview gemacht, das auch demnächst dann im Bergsteiger zu lesen sein wird. Der hat ganz ehrlich darüber gesprochen, dass es tatsächlich eine Sache des Geldes ist, dass die Menschen, die viel, also die Kunden, muss man sie ja nennen, die viel ausgegeben haben, hatten zweifache, dreifache Sicherheit, mehr Sauerstoff, als sie eigentlich benötigt haben. Das haben dann die Sherpa mit hochgetragen. Das ist eine eigene Frage, ob man dann das wieder gut findet. Die werden zwar gut bezahlt, aber mit anderen Worten, wer in der bereit war, 55.000 oder zum Teil bis zu 100.000 Euro auszugeben für eine Everest-Besteigung, der ist auch wieder gesund runtergekommen. Also so hat sich's faktisch dargestellt. Das ist, die Toten hat's dargegeben, wo der Sauerstoff ausgegangen ist. Und ich meine, da spielen sich dann auch dramatische Szenen ab.
Es gibt, du kannst es als Package kaufen, ne? Innsbruck, Furtbacher. Du kannst das, genau. Du kannst das M, das S, das M, genau. Und das X Package kaufen. Bei X kriegst du Sauerstoffzelt vorher, kriegst die doppelte Menge Sauerstoff oder unbegrenzt Sauerstoff, und das kann man im Internet nachlesen. Ja. Das ist genau der Punkt.
Aber was ist die Motivation dahinter? Also das wäre meine Frage an euch auch. Es sind mehr Bergsteiger geworden, hundertprozentig.
Man kann sich das heutzutage kaufen und sozusagen sich mehr oder weniger hoch transportieren lassen. Das hat ja Messner auch immer kritisiert, dass es Autobahnen sind, die mittlerweile zum Everest hochgehen. Ich finde aber einen Aspekt, weil es treibt ja auch immer noch Alpinisten hoch. Es war auch David Göttler unterwegs, der wollte ohne Sauerstoff den Gipfel erreichen. Er hat dann kurz vorher umgedreht. Haben vielleicht viele irgendwie auch mitbekommen, gelesen, weil er dann in diese Schlange gekommen wäre, und für ihn wäre es dann auch unter Umständen Gefahr des Todes gewesen, also lebensgefährlich. Wenn man jetzt beim Spitzensportler bleibt und wieder bei dieser Medienwirksamkeit des Spitzenalpinisten, dann habe ich eine Frage jetzt mal an die Mesi. Im Prinzip ist ja ein Top-Alpinist auch so ein moderner Märtyrer heute. Ja? Er setzt sein Leben für Höchstleistungen aufs Spiel. Sieht man, immer wieder sterben Alpinisten. Es sind nur 50%, die wirklich 50 werden von den Top-Alpinisten. Alle, also die Hälfte der Top-Alpinisten erreicht dieses Alter nicht. Das zeigt doch, was auch für ein Gefährdungspotenzial da drin steckt. Die Frage ist, die mich umtreibt, warum finden eigentlich so viele Bergfans, die nie dieses Niveau erreichen werden, deren Tun so toll und heroisch? Warum verfolgen der Normalbergsteiger diese Wege der Top-Alpinisten mit solcher Aufmerksamkeit?
Das ist eine gute Frage. Wir haben in deiner Präsentation auch ein paar Beispiele von ein paar Extremfilmen gesehen. Ein junges Beispiel ist Free Solo, Alex Honnold. Vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen. Wir haben einen Redaktionsausflug gemacht ins Kino und haben den wirklich mit angehaltenen Atem verfolgt, wissentlich natürlich, wie er auch ausgeht. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man einfach irgendwie in diesem Film und sozusagen auch mit dem Protagonisten Honnold einfach gesehen hat, dass Menschen, die wissentlich ihr Leben riskieren für diesen, ich sag's jetzt mal banal, Kick und dieser Adrenalinkick oder was auch immer das dann sozusagen gegenüber Menschen bewirkt, dass ja der Zuschauer oder der Außenstehende mit so einer Faszination des Nicht-Nachvollziehens sozusagen irgendwie dagegenüber sitzt, dass er das verstehen will und deswegen auch diesem Protagonisten, so glaube ich, folgt und auch irgendwie sehen möchte, wie geht's dem im echten Leben, wie kompensiert er sozusagen irgendwie Extremsport mit Familie und normalen Weg sozusagen und hänge ich da jeden Tag in einer Wand oder mache ich das nur alle paar Zeiten oder wie auch immer. Und das sieht man ja jetzt, glaube ich, nicht nur im Alpinismus, sondern das sieht man ja auch bei anderen Sportarten. Sonst gäbe es ja, glaube ich, keine Fans von Sportlern, weil einfach das Tun und Machen von diesen Ausnahmesportlern faszinierend ist.
Ja. Ich denke, es ist aber auch noch ein Aspekt, dass man sozusagen mitleidet mit so einem Alpinisten, der ja bis ins Extreme geht. Das sind ja auch Kälte, bei Ihnen sieht man das ja auch. Manchmal denke ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, eine Nacht bei minus 20 Grad ohne ein Zelt nur in einem Schlafsack oder Biwaksack dann zu verbringen. Das ist schon auch Leiden, ja. Das ist nicht schön, das wirst du bestätigen können. Das tut auch weh und ihr harrt dann die Stunden aus, bis es wieder hell wird. Also das ist das Phänomen, das Mitleiden, denke ich, des normalsterblichen Bergsteigers. Die Frage, die ich jetzt an den Jens habe, mein Mitleiden kann man auch auf andere Art und Weise, also Empathie kann ich auch mit notleidenden Menschen in Kriegsgebieten haben, mit Flüchtlingen oder mit Leuten in Katastrophengebieten. Was ist denn dann da so anders? Also warum ist die Empathie bei diesen Top-Alpinisten eigentlich in eine Richtung, normal müsste ich gar nicht mitleiden, der tut das ja, weil er Geld auch dafür kriegt oder weil er seine Leidenschaft auslebt, der macht das freiwillig und trotzdem leide ich so mit. Warum tue ich das nicht eher mit Menschen, die es vielleicht mehr verdient hätten?
Ich glaube, es gibt mehrere Wege dahin, zu der Frage zu kommen. Das eine, der Begriff Leidenschaft, den hast du jetzt erwähnt, der heißt ja nicht umsonst so. Ne? Also da wird Leiden geschaffen und dieses Mitleiden ist, glaube ich, nicht ganz so trivial. Kann man jetzt da Philosophie, historisch ein paar ganz interessante Pfade ziehen. Wir erkennen natürlich unser eigenes Menschsein durchaus auch dadurch, dass wir die Existenz des anderen Menschen in ihrer Bedrohtheit erfahren. Das schafft eine Art von Barrieresenkung in der Wahrnehmung, die es uns ermöglicht, uns selber als Mensch zu führen, das Fühlen. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, das auszubuchstabieren, aber es wäre für mich ein anthropologisches Argument, jetzt nicht weiter vertiefen. Eine zweite Geschichte, die ich da schon auch für wichtig halte, es geht hier um eine Art von Zweckfreiheit. Es ist eine spielerische Aktivität. Alpinismus dieser Form ist Spiel im Sinne von, also von Lessing stammt diese Formulierung, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt. Es ist die Performance eines Spielerischen. Es ist nicht notwendig, es zu machen, aber es wird trotzdem getan. Das heißt, hier sagt jemand, ich will. Nicht ich muss, sondern ich will. Und das ist im Prinzip die performative Materialisierung des Wollens. Und dann kommt die dritte Ebene. Wir haben nicht nur im Bereich des, sagen wir mal, Zuschauens beim Extremsport, sondern auch in anderen Bereichen heutzutage eine ganz gute Form der Ökonomie des Kollateralwahrnehmens. Interpassivität kann man das nennen, gibt es verschiedene Formeln für. Das heißt, wir können ganz gut damit klarkommen, dass wir Erfahrungen, die wir ersehen, auslagern und dafür bezahlen. Genauso wie wir unser schlechtes Gewissen mit Blick auf bestimmte Dinge, die wir tun, von denen wir wissen, dass wir sie nicht tun sollten, dadurch auslöschen können, dass wir Fairtrade-Kaffee kaufen. Also das, genauso wie es einen moralischen Konsum gibt, in diesem Sinne gibt es auch einen Konsum existenzieller Erfahrungen, die über diese Form der Medialität für uns offensichtlich in der Anschauung und diese Macht der Bilder ins Werk gesetzt werden kann. Das wären jetzt für mich mal diese drei Ebenen, die ich für die Frage da ausschreiten würde.
Ich würde gleich an Ines, du bist die Einzige hier im Kreise, die wirklich in diesen Regionen unterwegs bist. Also ich meine jetzt als Spitzenalpinistin, du gehst an die Grenzen. Also wie gehst du damit um, dass sozusagen dir viele folgen, die irgendwie an dem Anteil nehmen, was du auch durchleidest? Ne? Natürlich sind viele Glücksmomente dabei, aber du durchleidest ja gerade mit diesen Wintergeschichten, mit den Eisgeschichten, das ist ja alles andere als angenehm. Ist das für dich sozusagen, blendest du das aus oder pusht dich das?
Naja, während dem Klettern teile ich eigentlich so gut wie nie. Also ich bin da ganz konsequent und kommuniziere das auch mit meinen Sponsoren, dass ich mich beim Bergsteigen, beim Klettern auf meine Aufgabe zu 100% konzentrieren will. Und ich lasse mich da auch in keine Richtung drängen oder so. Und ich wundere mich oft, wenn Kollegen aus dem Himalaya vom x-ten Besteigungsversuch, nicht mal aus dem Basislager, sondern während der Begehung posten und kommunizieren. Ich denke mir, wie haben die Kraft, sich jetzt noch zusätzlich zu diesem medialen Input, den sie geben müssen, auf das eigentliche Ziel zu konzentrieren, was schwer genug ist. Und ich gehe bewusst in die Berge und dorthin, wo kein Handyempfang ist, wo kein Internet mich von dem ablenkt, was jetzt meine Aufgabe ist. Und natürlich sitze ich dann zu Hause und werte das Ganze aus und denke mir, wie kann ich die Menschen da draußen mit dem inspirieren, was ich gemacht habe, was ich geleistet habe, oder auch Geschichten über das Scheitern zu kommunizieren, denn auch das Scheitern ist menschlich, mehr als menschlich, und ich liebe auch den Austausch mit anderen Menschen auf diesen Plattformen. Ich verbringe in der Regel ungefähr eine Viertelstunde am Tag damit. Also das ist noch recht überschaubar. Ich nutze die Medien für meine eigenen Zwecke, informiere mich. Aber es gibt immer noch diesen Entdeckerdrang, der in mir schlummert und der mir eigentlich den Auftrieb gibt, nicht dem zu folgen, was andere machen. Und das beobachte ich bei meinem Sohn und bei der Jugend heute. Die lassen sich zwar inspirieren, aber die verleiten auch zum Nachmachen. Die unberührte Skitour, die erste Skispur durch den unberührten Powder gepostet, ist eine Piste am nächsten Tag. Also das ist mit Sicherheit nicht die Skitour, die ich am nächsten Tag gehen werde. Und ich suche bewusst die Gegenden, wo keiner weiß, dass die Verhältnisse gut sind. Und ich stoße natürlich immer wieder an den Punkt an, wo ich auch mal in einem Bruchhasch fahren muss, weil ich es einfach nicht gewusst habe. Oder ich komme die Linie im Eis gar nicht hoch, weil keiner wusste, dass das Eis nicht gewachsen ist. Aber das ist genau das, was mir heute an der jungen Generation eigentlich fehlt. So dieses Entdecken, die Abenteuerlust, was zu machen, was nicht 100.000 andere machen. Und aufzubrechen und seine Ziele selbst zu definieren. Das finde ich, da müssen wir auch als Botschafter, und ich sehe uns Athleten als Botschafter, eine Rolle spielen und die Jugend wieder in eine Richtung bringen, die dahin geht, wo wir früher waren. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird, aber ich würde es mir sehr, sehr wünschen.
Du hast ja auch vom Fastfood-Alpinismus gesprochen. Damit meinst du, Leute machen nur was nach, was eigentlich schon vorgelebt wurde.
Richtig, weil da ist die Chance, dass ich da oben ankomme oder das wiederholen kann, sehr, sehr groß. Ich laufe nicht so sehr Gefahr, dass die Verhältnisse schlecht sind oder kein Schnee liegt, kann ja auch passieren. Und das ist eigentlich das, was ich Fastfood-Alpinismus nenne. Also wir wissen das und deshalb wiederholen wir es.
Das ist Wiederholen, wo kam ja auch mit dem einen Bild, das um die Welt ging, von dem Königsbach-Fall, von der Gumpe, Infinity Pool, natürlicher, wurde tausendfach verbreitet. An dich, Mese, die Frage, du ganz kannst es vielleicht einschätzen. Ich meine, das sind sozusagen Auswüchse von Social Media. Es werden Menschen an Orte gelenkt, gelockt, wie auch immer, die dort vielleicht nichts verloren haben, beziehungsweise die alpinen Gefahren nicht einschätzen können. Und die Rettungseinsätze und Todesfälle sprechen ja eine deutliche Sprache. Also tatsächlich sind Menschen dann in Gefahr oder sogar zu Tode gekommen, die sich dort haben hinlocken lassen, weil es nicht mal einen normalen Weg im Sinne von vom Alpenverein ausgewiesenen Weg gibt. Mich würde die Frage nach der Verantwortung interessieren. Wo siehst du die Verantwortung? Ist die geteilt? Also sagen wir 50-50 von dem, der es postet, der eigentlich hinschreiben müsste, Vorsicht bei, was weiß ich, Schmelzwasser, bloß nicht in den Pool. Und 50 bei dem, der hingeht, weil er muss sich ja eigentlich auch noch anders informieren. Also wer trägt da eine Verantwortung? Ist es nur der, der dem Post folgt oder ist es schon auch der, der den Post absetzt?
Schwierig. Also meine persönliche Meinung ist definitiv, haben hier beide Seiten eine Verantwortung zu tragen, weil logisch, also wenn du dieses Foto siehst dann und man sagt irgendwie, das schaut irgendwie nach Einsamkeit und wunderschön und da will ich genau diesen Ort, möchte ich sehen und man denkt sich, den Ort entdecken zu wollen, findet eine Tour im Internet, die dann irgendwie darauf führt und ist der Meinung, das schafft man körperlich und wohlwissend der Mensch, aber der in diesem Infinity Pool drinnen liegt, dann relativ muskulöser, adretter Herr, der sollte dann vielleicht schon auch irgendwie zum Kommentar geben, dass da schon auch irgendwie sozusagen eine gewisse Körperkraft oder was auch immer vorhanden sein sollte, um darauf zu kommen. Genauso, aber natürlich auch der Mensch, und das meine ich mit ein bisschen Eigenverantwortung auch, der dann sagt, okay, ich will aber jetzt diesen Ort aufsuchen, der liest sich ja im besten aller Fälle schon davor auch durch, wo er da hingeht und wie die Verhältnisse sind. Und dann, was wir sehr oft erleben, ist die quasi dritte Verantwortung, die wirklich teils sehr gut funktioniert ist in den sozialen Kanälen, in auf Plattformen, was auch immer, ist die Community unter sich. Ja? Also wir hatten gerade letztens den Fall, wo wir etwas gepostet haben als Inspiration für den sozusagen jetzt anstehenden Sommer, eine Tour, wo dann die Leute drunter geschrieben haben, aber Achtung, wir haben es im Text auch erwähnt gehabt, aber auch die Community hat das nochmal geschrieben, Achtung, da jetzt noch nicht gehen, da liegt noch Schnee, da sind noch irgendwie Schneefelder, also das lieber noch auslassen und lieber erst in 2 Wochen gehen. Das heißt, in Wahrheit gibt es da Gott sei Dank jetzt mittlerweile auch innerhalb der Community Stimmen, die dann die Verantwortung ebenfalls mittragen, sie nicht übernehmen, sondern zumindest irgendwie.
Also eine gewisse Selbstkontrolle der Szene.
Genau. Ich kenne noch ein ganz anderes Beispiel, weil ich war schockiert. Wir wissen alle, es hat einen ziemlich schneereichen Winter bei uns in den Bergen und keiner hat daran gedacht, Skitouren zu gehen oder rauszugehen. Jeder war mit Schneeschaufeln beschäftigt und für Tage und sogar fast 2 Wochen mal eine akute Lawinengefahr. Und dann gibt's ein Team von Influencer, 2 junge Mädels, die immer schöne Gipfelfotos posten. Man sieht sie beide durch einen tief verschneiten Wald Richtung Hang laufen mit der Frage, was macht ihr bei dem Wetter? Sitzt ihr vor dem Kachelofen oder traut ihr euch auch?
Das ist natürlich unverantwortlich.
So provokativ, ja. Wirklich provokativ. Und daraufhin gab es zum Glück einiges negatives Feedback und der Post wurde kurz anschließend gelöscht. Aber traut ihr euch auch?
Nein, das ist klar, das ist ganz klar unverantwortlich. Da braucht man gar nicht, das kann man nicht gutheißen, nicht gut finden. Das ist ja, aber wurden Sie dann wenigstens von der Community sozusagen kritisiert dafür?
Ja, natürlich. Ja,
also das ist ja dann, das meine ich dann mit der dritten, also dann gibt es ja zumindest Community, dann sagt, ich meine, sorry, aber ich entfolge euch jetzt oder ich fand euch mal gut oder was auch immer, ja, weil das schadet ihnen eher.
Ich kann gerne noch was anfügen zu dem, was du gesagt hast. Ist, denke ich, wirklich so, dass diese Gleichzeitigkeit, Fülle und Prägnanz von Bildern, mit denen wir heute geprägt werden, einen Beitrag dazu leistet, dass das, was du beschrieben hast, passiert, nämlich dass Erfahrung im strikten Sinne des Wortes ersetzt wird durch Erwartungsbefriedigung, die aber Erfahrung genannt wird. Also Erfahrung heißt eigentlich, dass mir etwas widerfährt, das ist also meine Überzeugung, wie sich die Welt verhält, in einem Scheitern zeigt und ich da die Frage, oh, was ist denn jetzt los? Vor diesem Scheitern haben wir massiv Angst. Insofern möchten wir gerne lieber Dinge, wo Erlebnis draufsteht und Erwartungsbefriedigung abgesichert wird. Also ich zahle halt doch vielleicht das XL-Paket. Und damit wird aber natürlich diese Weltoffenheit, die sich im Erfahren eigentlich zeigen kann, zunehmend an den Rand gedrängt und wird quasi übermöbliert mit visuellen Vorgaben, die wie Anleitungen zum Leben sind und auch Anleitungen zu dem, was Erleben heißt und ein Erlebnis ist. Und wenn wir quasi weitergehen damit, dass wir Erfahrung vom Erleben im Sinne dieser weltoffenen Zulassung von möglichen Widerfahrnissen, mit denen wir nicht gerechnet haben, die auch wehtun können allenfalls, also Wagnisverhalten, wenn wir das zunehmend auslagern und wenn wir zunehmend in die Situation kommen, dass wir uns nicht nur die Bilder wie quasi Lebensanleitungen vornehmen, sondern auch ein Stück weit Social-Media-Dynamiken in ihrer Echtzeitigkeit in eine Form von permanenter Reaktionsnötigung sehen, dann werden wir da in der Tat nicht hinkommen. Das hat dann was mit Zeit zu tun. Das hat was mit Zeit zu tun, auch wieder Bilder zu lesen. Wir können es nicht. Es überfordert uns. In Echtzeit, in Permanenz, Parallelspuren von visuellen Angeboten zu haben, das bringt Erfahrung nicht hin. Ich glaube, einige von uns gehen auf die Berge unter anderem deshalb, weil man genau das da nicht hat. Ja. Da ist man so schnell, wie man halt ist. Der eine schneller, der andere langsam.
Ich finde noch einen interessanten Punkt, was die Mesi gesagt hat und letztens ihr beide jetzt auch im Dialog, würde mich interessieren, wie du das einschätzt, Jens, und zwar diese Selbstreinigungskraft oder eben Fragezeichen, gibt es die Selbstkontrolle, Selbstreinigungskraft in den sozialen Medien, dahingehend, dass sozusagen Leute, die etwas posten, was eigentlich unverantwortlich ist im Bergsinne, also für erfahrene Berggänger, wo es dir die Haare aufstellt, dass das sozusagen sich selber reguliert. Wie siehst du das? Bist du eher optimistisch oder pessimistisch?
Also ich glaube, es ist eine empirische Frage, für die ich mich nicht kompetent sehe zu antworten. Das müsste man sich anschauen. Was ich allerdings bei dem, was ich verfolge, sehe, weil ich ein bisschen mit der Bergrettung zu tun habe und auch so Zukunftsszenarien mache und wir uns natürlich schon auch anschauen, wie laufen Kommunikationen und wie ist quasi der Selbstlernprozess einer Community, die sich permanent in Kommunikation miteinander hält. Es wird halt einfach sehr viel nach dem Prinzip gehandelt, jeder muss jetzt irgendwie was sagen. Und ob das wirklich eine Form von Selbstregulationseffekt hat, den man sich wünscht, weiß ich nicht. Es gibt die Tendenz, dass Geschichten, die man erlebt hat, genauso selektiv erzählt werden, wie du es beschrieben hast. Also ich rede quasi vom gelungenen Ziel her. Und wenn ich über Scheiternselemente rede, dann, wenn ich sie quasi irgendwie dramaturgisch sexy verpacken kann. Aber so nach dem Motto, das war wirklich scheiße heute. Mhm. Und ich bin wirklich dreimal an den Punkt gekommen, wo ich dachte, ich habe überhaupt keine Lust mehr, es geht mir gar nicht mehr gut oder ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder runterkomme. Das findest du nicht in diesen Beschreibungen. Ja. Und ich bin sicher, dass es nicht deshalb, weil man es nicht findet, nicht stattfindet.
Ja.
Und deshalb glaube ich auch, also so wie du gesagt hast, bin ich ganz deiner Meinung, also wir müssten eine Kultur der Ehrlichkeit, wir reden die ganze Zeit von Authentizität. Authentizität von Authentikos, beglaubigen, Echtheit. Ja, wir müssen uns dann, glaube ich, auch mal trauen zu sagen, hey, das war Scheiße, was ich gemacht habe.
Also da habt ihr sicherlich, also Ines, ihr als Spitzenalpinisten Vorbildfunktion, wie du schon gesagt hast. Und ich stelle das tatsächlich fest, zumindest in den letzten 7 Jahren, wo ich jetzt einen genaueren Blick drauf habe, dass viele Alpinisten offen über ihre Schwächen reden, über ihre Ängste, über ihr Scheitern. Also manchmal schon so viel, dass ich mir denke, es ist auch schon wieder irgendwie ein bisschen Kultur, um sich irgendwie auch zu vermarkten, ja, als die Person, mit der man dann mehr Empathie noch hat. Aber zumindest das findet statt. Was ich jetzt, um das ganze Social-Media-Thema nochmal aufzugreifen, an die Mesi die Frage stellen wollte, es ist ja auch ein Faktum, dass die Bilder, die gepostet werden, oft nur einen Teil der Wirklichkeit darstellen. Also den unverspurten Hang, den Gipfel, wo man nur die jeweilige Person sieht. Und im Jahrbuch 2019 von Alpenverein ist da ein längerer Artikel drin, der ist, glaube ich, sogar von einer Kollegin von dir, wo genau das auch mal beschrieben wird, das Phänomen. Ich meine, im Prinzip kann man es verstehen, menschlich ist das, ja, dass man in sich zeigt und damit sagen will, Mensch, schau mal, wie toll das war, wo ich da gestern in den Bergen war oder heute. Aber ich meine, da ist dagegen kein Kraut gewachsen. Kann man, also wie soll man damit umgehen, wenn im Prinzip Bilder auch lügen?
Also da, auch da würde ich jetzt sofort wieder an einen selbst ein bisschen appellieren. Ich nenne ein ganz banales, ganz anderes Beispiel. Wir kennen das alle, wir fahren irgendwo hin auf Urlaub in eine Stadt, ich sage jetzt mal Rom, und man geht da in der touristischen aller Straßen und dann hat man da irgendwie die Signore, die dann stehen mit den Karten und den Speisen und dann denkt man sich, ah, das schaut aber köstlich aus und dann bestellt man sich eine Speise dieser Speisen und kriegt auf den Teller etwas, was mit dem Foto, das man vorher gesehen hat, nichts mehr zu tun hat. Und wir kennen dasselbe wahrscheinlich irgendwie, indem wir irgendeine Reise buchen und an den Strand sehen und uns dort irgendwie sehen, okay, da ist kein Mensch, da will ich hin. Und dann kommt man hin und die Realität schaut anders aus. Also eigentlich ist uns das ja immer schon irgendwie ein bisschen bewusst gewesen, dass Medien, ja, und Veranstalter, was auch immer, einem zum Teil natürlich nicht immer die Wahrheit verkaufen. Ich finde es zum Teil dann eigentlich eher schlimm. Also für mich ist ein gutes Beispiel der vielleicht allen bekannten Praxer Bergsee in Südtirol. Der wurde bei uns bei Bergwelten auch mal zum beliebtesten Bergsee gewählt, interessanterweise. Und jeder, der schon mal dort war, weiß irgendwie, dass da irgendwie Realität und Bild, ja, dieses idyllische Boot, was da in dem Wildsee drinnen liegt und das blaue Wasser. Und wenn man dann dort ist, hat man Touristen, Busse ohne Ende und Bixi-Klos und also wirklich katastrophal. Da finde ich es dann eher schlimm, dass dann jemand das auf Instagram postet und irgendwie das vielleicht auch noch als Empfehlung ausgibt, weil wenn es jetzt Südtirol ausgibt im Sinne von, wir locken die Touristen zu uns, ja, dann meinetwegen, aber dann ist das vielleicht irgendwie schon ein bisschen irreführend, auf jeden Fall. Ja. Aber ganz generell, das ist ein guter Punkt, auf den ich eigentlich mit dir schon die ganze Zeit vielleicht zumindest nicht streiten, nur diskutieren wollen würde, in die Richtung sozusagen, wie wir unsere Titelbilder auswählen und dass wir zu wenig Realität zeigen, weil halt wir vielleicht irgendeinen wirtschaftlichen Aspekt erfüllen müssen. ich würde jetzt nicht nur, also was ich gerne unterstreichen würde, ist, wir arbeiten oder machen unsere Jobs ja nicht nur, um irgendwelche wirtschaftlichen Aspekte unserer Kunden zu erfüllen, sondern wir wollen ja die Bedürfnisse unserer Leserinnen und Leser irgendwie erfüllen. Und ich glaube, ich würde gerne mal so einen AB-Test machen tatsächlich und irgendwie ein, weiß jetzt auch gar nicht, was ist ein nicht schönes Bergbild? Das ist, müssen wir auch noch definieren. Ja? Was ist die andere Seite des Berges? Ja, ein schierer Berg, ich weiß es nicht.
Warum brauchen wir Schönheit
überhaupt? Ja, oder ein
Kriterium, also Attraktivität.
Wir verkaufen Träume.
Genau,
mit
und das
dem
ist der Punkt. Ich glaube,
wir verkaufen
auch,
keine Nachrichten.
Also wir genau. Und die Menschen haben den ganzen Tag und wir wissen, wie unsere Weltpolitik ausschaut. Oder wenn man auf Social Media Kanälen unterwegs ist, da ist ein toter Hund und da ist ein krankes Kind und da ist ein. Also es ist ja viel Schreckliches dabei. Und wenn dann irgendwie als Brecher dazwischen mal irgendwie ein Alpenglühen kommt oder ein Praxer Wildsee auf dem Foto zumindest ja. schön ausschauend, dann holt uns das kurz irgendwie raus und sei es irgendwie eine kurze Stimmung, die in unserem Hirn passiert. Und wenn ich einen Bergwelten, einen Bergsteiger, ein Alpinmagazin, was auch immer, mir am Sonntag, am Nachmittag auf meinem Sofa zu Hause mal durchblätter und dann das Gefühl habe, war halt schon irgendwie draußen, indem ich nur eine halbe Stunde dieses Magazin geblättert habe, dann finde ich das irgendwie auch okay. Ja. Also darf auch sein, um sie jetzt mal zu verteidigen.
Sicher, nein, also es sind ja zwei Ebenen. Das eine ist, eine These wäre ja schon die zu sagen, das Repertoire an Schlagbildern, das überhaupt verfügbar ist, ist sehr überschaubar. Mhm. Das heißt, selbst wenn ihr anders wolltet, könntet ihr gar nicht so ohne
das
weiteres.
Das ist richtig.
Und das zweite ist schon die Frage, die man stellen muss, also geht es nur um Bedürfnisbefriedigung? Und was ist die Folge, auch da jetzt verantwortungsmäßig argumentiert, was ist die Folge dieser Bedürfnisbefriedigung? Ich meine, wir können jetzt mit allen Formen von Verfremdungszusammenhängen und so weiter, da haben wir ein Repertoire an kampftheoretischen Vokabularen, mit dem man das jetzt hier problemlos zerlegen könnte. Aber die interessantere Frage ist ja, was sind quasi die Ausgriffe der Verantwortung, die ihr mit habt? Sind die nur am Sofa? Oder sind die nicht auch in den Köpfen derjenigen, die dann sehr vehement einfordern, dass die Alpen bitte so aussehen sollen, wie sie auf diesen Bildern abgebildet sind? Und sind das dann nicht Konsequenzen für diejenigen, die in den Alpen leben, die dann quasi eigentlich nichts mehr anderes tun sollen dürfen, als die Kulissen so zu erhalten, wie sie in den Bergen und so weiter und so weiter? Und da sehe ich schon wirklich ein großes Fragezeichen. Wer sind denn die Stakeholder, die daran mitwirken können und müssten, dass wir den Alpenraum als einen attraktiven Raum in die Zukunft bringen. Ich glaube, ein etwas anderes yeah. Argument. Das heißt nicht, dass wir nicht Bilder, von denen man jetzt so im umgekehrten Sinne sagt, sie sind schön, yeah. auch bringen kann. Mhm. Aber den Mut zu einer Verfremdung, die ein Stück weit auch zu einer Erfahrung der Entfremdung führt, in der man dann aber auch ein neues Sehen lernen kann, ein Stück
ja.
damit
also
mitzuspielen.
Ich denke, man muss vielleicht jetzt auch der Fairness halber sagen, ein Titelbild ist nicht unbedingt das stellvertretend für das, was dann im Magazin alles abgebildet ist oder berichtet wird. Wir nehmen uns immer wieder Themen vor, wie die GTA, ein wunderbarer Weitwanderweg, der auch wirklich mit sanften Tourismuskonzept hinterlegt ist, etc. etc. Wir haben Zipra-Themen und so weiter, aber das Titelbild muss einfach eins erfüllen, nämlich dem Leser vermitteln, dort will ich sein. Es muss ein quasi Traum erfüllen. Und ich habe jetzt das ist noch gar nicht am Markt mitgebracht, da ist jetzt kein Watzmann drauf und kein Mont Blanc und das ist also kein Berg, den man jetzt sofort erkennen würde, aber trotzdem sind Menschen vor einer Kulisse von 4000ern und denen geht's ganz offensichtlich gut. Also das ist sozusagen die Erfordernis, die wir schon haben als Medium, aber innen drin haben wir schon die Freiheit, das sehr so zu gestalten und das kommt auch an bei den Lesern. Es ist nicht so, dass dann nur irgendwie Klischee-Geschichten überhaupt nicht. Also das,
und wir haben ja nicht nur die Freiheit sozusagen, das innen drinnen auch, wie du jetzt ausformuliert hast, sondern ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir auch eine Aufgabe haben, bestimmte Themen an diese Community, die dann vorhanden ist, zu tragen. Ganz richtig. Also indem wir eben sehr wohl auch irgendwie den Finger in die Wunde legen und sagen, passt auf, Leute, wenn ihr darauf geht, nehmt euren Müll wieder mit runter und fahrt vielleicht mal nicht irgendwie mit dem Auto zur nächsten Ausgangsposition, sondern setzt euch in Zug. Und das sind 7 Touren, die könnt ihr ganz leicht mit dem Zug, also irgendwie zu denen gelangen. Also ich glaube, da ist unsere Verantwortung, wenn wir schon Zuhörerinnen und Zuhörer haben, eine Community haben, denen nicht jeden Tag zu sagen, geht's auf den Watzmann, ja, sondern eben auch, tragt dann irgendwie auch einen Teil dazu auch irgendwie bei. Und da habe ich zumindest das Gefühl, dass da irgendwie die Akzeptanz schon sehr, sehr vorhanden ist und sich das dann irgendwie hoffentlich so darstellt.
Ich würde gerne eine Sache zum Thema Bild. Ich glaube, man muss schon mit einbeziehen, dass die nächste Generation unserer ganzen Digital Natives mit Bildern anders umgeht, als wir das tun. Also die wissen alle, was man mit Bildmanipulation machen kann. Die haben ein ganz anderes, quasi die haben eine Hermeneutik des Verdachts, wenn man so will, im Umgang mit Bildern. Das ändert nichts daran, dass sie genauso quasi schlagbildorientiert sind, aber ich glaube, man muss zumindest mitbedenken, dass die Next Generation da eine andere visuelle Kompetenz hat, die was mit unterschiedlichen medialen Sozialisierungen zu tun hat. Also
das
ich,
ist
ich,
richtig.
Ich will das wirklich nicht übertreiben. Ich finde es interessant und das, deshalb spreche ich hier jetzt nicht als Moralakteur oder Ethiker, sondern als Ästhetiker. Ich finde es interessant, wie diese Motive funktionieren und ich finde interessant, warum andere Motive nicht funktionieren und ich finde es interessant, wie mit Bildsprache Gegenwart verhandelt wird.
Das absolut. Ist Punkt, absolut.
Dass ihr zum Beispiel richtig, offen seid, ihr habt es ja selbst nicht mal ins Gipfel-Interview
gelassen. Ja, weiß ich, hatten wir also, nachzulesen auf bergwelten.com.
Das mit der jüngeren Generation ist absolut richtig, dass die ein anderes Verständnis oder auch eine Herangehensweise haben, den Bildern einfach schon mal nicht so trauen, wie wir das vielleicht noch tun. Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, der vor allem auch die Frage der Vermarktung von Spitzenalpinisten ist und die Ines da fragen. Ich meine, du hast dann den Weg, als du Erfolge hattest, dann kamen die ersten Sponsoren, haben angefragt, du hast dann den Weg eingeschlagen zur Profi-Alpinistin, hast das Physiotherapie dann sein lassen. Wie viel Druck verspürst du tatsächlich auch Erfolge zu haben, um deine Sponsoren zu befriedigen, sage ich mal, deren Erwartungen vielleicht und auch sozusagen Vorträge zu generieren, da musst du ja auch irgendwie was Neues, was Tolles, was vielleicht Spektakuläres haben. Wie groß ist der Druck, um dann tatsächlich dein Leben als Profi leben zu können?
Das kann man ganz schwer verallgemeinern, glaube ich. Also ich muss da vielleicht ein bisschen länger ausholen, weil in meinen Anfängen, ich war blutige Anfängerin in diesem Sport im Eistett und habe ein paar Mal trainiert, bin zum Weltcup gefahren, wurde auf Anhieb Zweite, aber da ich keinen, das erklärt, was für ein großartiges Talent ich bin, aber auch, dass die Konkurrenz relativ schwach war noch zu dem Zeitpunkt. Ich besaß kein eigenes Paar Eisgeräte und ich musste mir die bei Black Diamond, die hatten dort einen Stand, ausleihen und ich durfte mit den Eisgeräten klettern. Und als ich die dann zurückbringen wollte, hat man gesagt, nee, die kannst du behalten. Ohne Erwartungshaltung, ohne irgendeine Verpflichtung, die damit im Zusammenhang stand. Die wussten nicht, dass ich im Jahr drauf und die anderen Jahre das Rennen jeweils machen werde. Und das hat mir gezeigt, hey, da besteht Vertrauen, oder? Und von da an ist es gewachsen. Und ich bin eigentlich zufällig in diesen Beruf gefallen oder Berufung und musste mich irgendwann entscheiden, das andere aufzugeben, Physiotherapie. Das hätte ich jederzeit wieder anfangen können. Damals waren meine Hauptaufgaben noch Presseberichte schreiben, mich darum kümmern, dass ich eine Website habe. Man hat telefoniert, im besten Fall eine E-Mail verschickt, eine am Tag, und hat mal jede Woche geschaut, ob eine Antwort gekommen ist. Und heute funktioniert die Kommunikation ganz anders. Wir sind ständig, also mein Sohn würde die Frage, wenn du ihn fragen würdest, ob er auch Profi-Bergsteiger wäre oder Kletterer werden möchte, würde er sagen, auf keinen Fall, ich gehe gern klettern, aber davon leben, das ist ja schrecklich. Der sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass ich ständig am Computer sitze, wenn ich nicht draußen beim Klettern oder Bergsteigen bin. Der sieht, wie das Netzwerk funktionieren muss, wie ich meine Posts mache, wie ich mit Sponsoren kommuniziere. Ich muss meine Projekte natürlich interessant anbringen oder kommunizieren, damit die sagen, jawohl, 50.000 Euro für eine Shishapangma-Expedition, die übernehmen wir, kein Problem. Es passiert alles andere als einfach heutzutage. Und dann hast du die Tasche voller Geld, gibst die am Weg aus und du hast ein relativ kleine Chance, dass du jemals oben ankommst in dem Stil, den ich favorisiere. Und uns allen und auch den Firmen ist klar, dass die da keine Erwartungen haben dürfen, sonst würden wir unser Leben riskieren. Und meine Erfahrung ist eher die, dass nach einer gescheiterten Expedition, mit der wir knapp dem Tod entkommen sind, also das ist eine andere Geschichte, die möchte ich jetzt nicht weiter ausholen, Aber meine Erfahrung war eher extrem positiv. Mhm. Jeder hat sich bedankt, dass wir umgekehrt sind, dass wir zurückgekommen sind. Und es wurde auch bestätigt, dass wir nie wieder Geld bekommen für eine 8000er-Expedition, weil das viel zu gefährlich sei.
Ja, also das ist ein gutes Stichwort, 8000er-Expedition. Ich glaube dir das und ich habe in der Erfahrung mit dem Umgang großer Firmen, und die sind auch überschaubar, das ist ja nun im Outdoor-Sportbereich, gibt es ein paar große Player, die auch als Sponsoren auftreten, auch das Gefühl, dass der Druck nicht so stark ist, der aktiv ausgeübt wird. Und dennoch ist er da. Also, und das ist ein Teil der Medialisierung sicherlich. Also ich habe ein Beispiel, und 2015 hat es eine Shisha-Pangma-Expedition gegeben, geleitet von Benedikt Böhm. Und er hatte seinen Freund oder Nicht-Freund, darüber kann man sich streiten, Basti Haag, da dabei. Diese Expedition ist in einem Drama geendet mit einem Lawinenabgang beim Gipfeltag. Zwei Bergsteiger, Basti Haag und der Zambaldi, der Italiener, sind gestorben. Martin Mayer, ein Münchner, hat es mit wahnsinnig viel Glück überlebt. Was ich jetzt aber erzählen will, ist, dass es Posts gab von dem Gipfelanstiegtag, die ausgesendet wurden zum Zeitpunkt, wo Basti Haag schon tot war, hat er angeblich einen Post vom Gipfelanstieg gesendet. Die waren vorbereitet. Die wurden dann schnell wieder vom Netz genommen. Also das ist belegbar. Das zeigt auch, welcher Wahnsinn dahinter steckt. Das war ein Druck, den sich die beiden, also ich würde da sagen, das waren beide, Benedikt Böhm und Basti Haag, aufgebaut haben. Das wurde vorher über Spiegel Online, über Monate wurde diese Expedition Double Eight, Weltrekord, 2 8000er in 14 Tagen, glaube ich, und dann noch von Basislager zu Basislager mit dem Fahrrad. Also es musste irgendwie was ganz, ganz Großes sein. Und das zeigt eigentlich auch die Perversion, wo wir mittlerweile angelangt sind. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich hätte da gern auch, also das ist belegbar. Es wurden Posts gesendet, wo der schon tot war. Also fake, eindeutig fake. Wo ist das was ihr irgendwie auch beobachtet, dass es sozusagen diese Auswüchse gibt?
Also ich habe das noch nicht beobachtet. Also ich hab, mir geht es eher wie dir. Ich habe auch das Gefühl, wenn man eben mit Sponsoren, mit großen Big Playern da irgendwie sich unterhaltet zu diesen Themen, Athleten, Expeditionen etc., dass, so wie du es jetzt auch geschildert hast, immer die Sicherheit des Athleten im Vordergrund steht und nie dieser Wahnsinn. Aber das ist meine subjektive Beobachtung der letzten Jahre. Ich kann tatsächlich jetzt nicht irgendwie für die letzten Jahre davor sprechen. Aber das, was du gerade erzählt hast, da stellt es einem nur die Nackenhaare auf.
Ich kann mir vorstellen, wenn du medial sehr stark im Fokus bist und also die Dinge Medien und Geld spielen sicher die Reaktion oder wie ein Mensch sich verhält oder wie er sich auch vermarktet eine große, große Rolle, wie hoch er sein Risiko setzt oder wie niedrig seine Toleranz ist da. Ich glaube, je mehr Geld im Spiel ist, das ist zum Glück beim Bergsport, das ist kein Tennissport oder kein Fußball, da sind die Beträge noch überschaubar, aber auch da gibt es große Differenzen. Und ich bin überzeugt, dass eine hohe Summe an Geld auch eine höhere Risikobereitschaft erzeugt.
Kaum einer traut sich das sagen von den Alpinisten.
Ich glaube, es sind ja auch da mehrere Ebenen. Wir hatten vor einigen Jahren viel stärker als heute diese Diskussion, ist das Gipfelfoto echt oder nicht echt? Da wurde ja was ganz anderes verhandelt. Da wurde, du hast es vorher schon angesprochen, da wurde quasi die ganze Frage der Ehre, für die der Bergsport auch steht, verhandelt. Und zwar stellvertretend für alle möglichen anderen Felder. Und was du jetzt beschreibst, diese Art von, was passiert hier quasi an pervertierter Logik der Inszenierung, die offensichtlich gar kein Gespür mehr dafür hat, wo moralische Grenzen sind, naja, das ist natürlich Teil auch einer ganz allgemeinen Entwicklung zu dem, was man vielleicht kampfbegriffsförmig kognitiven Kapitalismus nennen kann. Das ist ja gar nicht mehr so, dass ich nur quasi von außen gesteuert das oder das tue, dass ich von innen gesteuert denke, wenn ich aufmerksamkeitsökonomisch nicht irgendwie auf den vorderen Plätzen lande, dann ist meine Existenzform gefährdet. Das hat eine ganz andere Dimension. Mhm. Damit ist quasi diese ganze Form des sich selbst Sehens verbunden damit auch ein Stück weit im Erfolgreichen gesehen werden, aufgehen zu müssen. Mhm. Und das sind Dynamiken, die haben nicht unmittelbar was zu tun mit dem Geld, was da hinten dran ist. Und das wäre jetzt eben auch so was, wo ich sagen würde, naja, Ich glaube, ich rede ja viel, weiß nicht, ob das jetzt die Hubers oder mit anderen sind, wir diskutieren ja viel drüber. Ja, ich glaube schon, dass die Sponsoren an der Stelle nicht die sind, die sagen, Leute, ihr müsst's aber. Aber es gibt dann doch sowas wie eine Gouvernementalisierung in den Köpfen, die sagen, na, wir müssen aber schon. Mhm. Nicht, weil die uns das sagen, sondern wir haben eine Art von, eine mentale Regiertheit in uns. Die muss gar nicht mehr fremdgesteuert sein.
Und ich meine nur mit diesem Geld, meine ich jetzt nicht, dass du eins zu eins, ich kenne das Gefühl selber, ich bekomme von irgendwoher viel Geld, einer gibt mir Geld, natürlich möchte ich dem seine Erwartungshaltung erfüllen. Wenn du in den Laden gehst, dir was kaufst, willst du auch was für dein Geld zurück, oder? Du gibst es nicht einfach so aus der Hand, und das sehe ich auch als Athlet in meiner Pflicht, nur kann man das Zurückgeben auch in einer anderen Form tun, als um jedes Risiko willen, diesen Gipfel zu erreichen. Es gibt auch schöne Geschichten oder brauchbare Geschichten vom Scheitern. Das ist vielleicht der Grund, warum Bergsteiger immer mehr vom Scheitern auch berichten.
Ja, also solange es dann gut geht, sind die Geschichten natürlich irgendwie, also gut geht im Sinne, dass jetzt keiner zu Tode kommt, sind diese Geschichten natürlich auch besser vermarktbar, verkaufbar. Ich will noch ein Beispiel nennen. Die jüngste Expedition von David Lama und Hans-Jörg Auer und dem Jess Ross Kelly ist zwar jetzt nicht vergleichbar mit der Shishapangma-Expedition, weil da war, glaube ich, wirklich der mediale Druck unheimlich. Den haben die selber aufgebaut über diese Spiegel-Online-Geschichte da. Aber bei denen, und das wäre jetzt wieder eine Frage an die Ines, weil ich habe von mehreren gehört, die Verhältnisse waren relativ objektiv zu beurteilen. Die waren schlecht. Es war eine hohe Lawinengefahr, weil viel Neuschnee und Windverfrachtungen. Die Frage ist eigentlich, ich verstehe es nicht, ich kannte den, muss ich sagen, den Auer und den Lama. Ich dachte immer, die wären eigentlich mit einem Risikobewusstsein ausgestattet, das sich nicht treiben lässt in die wirklich ganz gefährlichen Dinge, weil sie es besser wissen. Aber was muss die getrieben haben? Irgendwo muss ja dieser mediale Druck da gewesen sein, dass sie das machen, doch nicht nur für die Ehre.
Ich weiß es nicht. Wir waren ja vor Ort und hatten wenige Tage vor ihrem schrecklichen Unfall unsere erfolgreiche Durchsteigung der Mount Fay Ostwand und haben darüber natürlich auch in Instagram und Facebook berichtet, weil das Teil der Kommunikation war für unsere Sponsoren und weil alles, ja, es war einfach eine schöne, herausfordernde und eine große Begehung. Und wenig später höre ich von diesem Ereignis, wir waren in der Gegend, wir waren an diesem Tag nicht aktiv in den Bergen, sondern beim Sportklettern. Und dann hat es mich mehrere Tage, und es braucht auch heute noch, dass ich mich erhole von dem Schock, gebraucht, bis ich wieder schlafen konnte, weil mich die Frage beschäftigt hat, was hat vielleicht unsere Besteigung, unser Erfolg, unser Post im Internet mit deren Versuch am Hauspeak zu tun? Ich hoffe nichts, aber weißt du, die kommen aus Europa, sehen, da geht was. Und wir waren aber schon viel länger vor Ort. Wir sind in drei Täler gelaufen, haben unser ganzes Material reingeschleppt und wieder rausgeschleppt. Und bis wir dann dieses Ziel gefunden hatten, was uns objektiv, ich will damit nicht sagen, dass wir nie Fehler machen. Ich hatte wahrscheinlich schon oft auch Glück und die Jungs hatten jetzt einfach kein Glück. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, was die Jungs an diese Wand getrieben hat, bewegt hat. David war neu bei North Face, also er hatte einen neuen Vertrag mit einem neuen Bekleidungshersteller. Ob das irgendwas damit zu tun hat, sind alles nur Vermutungen.
Wir werden es sicherlich nicht wissen, aber auch Ralf Dulmowitsch war vor Ort und der hat das Gleiche gesagt wie du. Es waren eigentlich schwierige Verhältnisse und für so eine große Besteigung kann es keiner so richtig verstehen. Ich will jetzt da auch nicht länger drauf rumreiten. Wir könnten jetzt sicherlich noch locker eine Stunde damit weiter über solche Dinge reden. Aber eins vielleicht noch an die Mesi. Du bist bei Red Bull Media House. Es gibt diverse Veranstaltungen, Events, jetzt erst in ein paar Wochen oder wenigen Tagen die X-Alps. Das ist, für die, die es nicht wissen, ein Wettbewerb einmal über die Alpen mit Gleitschirm und zu Fuß. Und der am schnellsten ist, der ist der Held. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sich vorstellen kann, dass da Leute getrieben werden über das Maß an vielleicht dem eigenen Risiko, der Risikobereitschaft hinauszugehen und dann zu fliegen, wenn vielleicht die Winde oder das Gewitterneigung, was auch immer. Ist dieser Begriff Red Bullisierung der Alpen, ärgert dich der oder was würdest du damit verbinden?
Ich habe ein bisschen gedacht, dass die Frage kommt, dachte aber so ein bisschen beim Blick auf die Uhr, sie kommt vielleicht nicht mehr.
Entschuldigung.
Nein, kein Problem. Wenn man da arbeitet, dann kann man natürlich da auch irgendwie was dazu sagen. Also für mich persönlich jetzt, ich arbeite für Bergwelten. Also ich habe Red Bull ist natürlich irgendwie die berechtigte Frage, aber ich sehe das irgendwie natürlich jetzt auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Red Bull bietet vielen jungen Menschen die Möglichkeit, Dinge zu tun, Träume auszuleben, Dinge auszuprobieren, die vielleicht von anderen ihnen nicht geboten wären, weil da Sponsoren, und da rede ich jetzt wieder vom Mainstream Red Bull, ja natürlich auch jetzt abseits des Mainstream-Sports wie Fußball oder Formel 1, in sehr, sehr vielen Nischensportarten unterwegs ist. Also gerade das von dir angesprochene X-Alps, da ist ja Skitour und Paragliden zum Beispiel in Verbindung irgendwie. Das sportliche Thema ist jetzt nicht etwas, was alle Tage irgendwie passiert und es jede Menge Sponsoren dafür gibt. Also insofern kann man das auch von der Seite natürlich, und das bin ich ein bisschen subjektiv auch, betrachten, dass man sagt, da gibt's Leute, die kriegen hier eine Möglichkeit, Träume auszuleben. Das von dir angesprochene Extrem ist natürlich etwas, was ich jetzt wieder subjektiv nicht super finde, weil wenn Leute getrieben werden, über ihre Grenzen hinauszugehen, nur um irgendwie dem Sponsor einen Gefallen zu tun oder das Publikum irgendwie zu befriedigen, dann ist das nicht gut und nicht gut zu heißen. Nur bin keine Athletin, ich kann mir ganz schwer irgendwie nur immer nachvollziehen, was in Leuten passiert, damit sie das tun. Deswegen kann ich jetzt auch nur großgoschert, sagt man bei uns in Wien, davon reden, dass auch da vielleicht eine gewisse Portion der Selbstverantwortung, wie weit gehe ich, wie weit fühle ich mich wohl, wann ist irgendwie Schluss, ohne dass Red Bull als Sponsor sagt, du, aber ich habe mir mehr erwartet, in jedem selber irgendwie ein bisschen liegen sollte.
Würde es jetzt an der Stelle dann beenden. Ich denke, wir hatten eine sehr spannende Diskussion. Also erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Also auch ich bedanke mich beim Deutschen Alpenverein und bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften dafür, dass ich das moderieren durfte. Ich bedanke mich vor allem bei meinen drei Podiumsteilnehmern. Es war eine rege Diskussion, wie ich fand. Und ich hoffe, dass es auch dem Publikum Spaß gemacht hat, dass vielleicht der ein oder andere Erkenntniswert dabei war und die eine oder andere Anregung zum drüber nachdenken. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns da unten noch.
Danke.
Spannend, wie die neuen Medien anscheinend unser Bild der Berge heute mit beeinflussen. Wir jedenfalls danken den heutigen Referenten und Referentinnen für diese interessanten Einblicke und Impulse und checken gleich mal auf Instagram, was die Bergwelt sonst so treibt. Und was sagt ihr eigentlich? Hat sich euer Bild auf die Berge durch die neuen Medien verändert? Empfindet ihr Werbung und die Vermarktung der Berge als allgegenwärtig? Eure Meinung könnt ihr uns immer gern schicken, am besten per Mail an kommunikation@alpenverein.de. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge des Bergpodcasts. In der geht's dann weiter mit unserer Vortragsreihe, und zwar mit dem Thema Alpenvereinskultur und wie diese seit 150 Jahren als Solidargemeinschaft funktioniert. Mehr dazu hört ihr hier in Kürze im Bergpodcast. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
150 Jahre Deutscher Alpenverein.